Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den reichhaltigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir der wunderbare Attila aus Stuggitown. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Von Benztown nach Freiburg.
Von der Autostadt zu den Ökos.
Genau. Wenn du da bist, dann kann das ja nur eins bedeuten, dass wir wieder ein reichhaltig gedecktes Buffet haben. Ihr hört Le Buffet, das ist unser Format, bei dem wir euch die Spiele aus dem PS Plus Programm und aus dem Xbox Games with Gold Programm und aus sonstigen ähnlichen Programmen, wie zum Beispiel auch Amazon Twitch Prime oder sowas, vorstellen. Aber im Schwerpunkt konzentrieren wir uns auf die Xbox und auf die PlayStation. Wir schauen uns die Spiele den Monat über an, die dort im Paket enthalten sind, wenn man diese beiden Dienste abonniert, und fassen dann nochmal kurz zusammen, geben so eine kurze Einordnung, welche Titel vielleicht nochmal einen zweiten Blick lohnen, welche Kracher vielleicht irgendwie dabei sind, die ihr schon lange irgendwie auf eurem Pile of Shame habt, wann man die runterladen sollte, und aber auch natürlich, falls da irgendwelche Indie-Perlen dabei sind oder Totalgurken. Das ist unser Job, und Attila schaut sich die Dinge immer sehr intensiv an, und wir geben sogar noch den Hinweis, wenn wir dazu sogar eigene Folgen haben. Also besser geht's eigentlich gar nicht, Attila. Danke für diese Idee, für dieses Format, die stammt nämlich tatsächlich von dir.
Und wir stehen damit noch immer etwas unique da, zumindest in der Podcast-Szene. Ich habe gemerkt, bei den Zeitschriften gibt es inzwischen immer, also bei den Online-Medien-Zeitschriften, die machen jetzt inzwischen viele Zusammenfassungen und schreiben so kleine Texte dazu, was ich eigentlich mal als Blog in der Idee hatte. Das braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber im Podcast-Bereich tauchen die Sachen echt nie auf.
Ja, dann bleiben wir weiter fleißig dran. Und bevor wir zu PlayStation und Xbox kommen, wir haben ja immer gesagt, wir behalten Nintendo im Auge, je nachdem, was sich da tut, weil ja angekündigt ist, dass Nintendo Switch Online da auch Spiele enthalten wird. Und da gibt es ein kleines Update. Zwar ist der Preis, über den hatten wir ja schon mal gesprochen, aber es gibt auch die ersten 20 NES-Spiele, die da jetzt bekannt geworden sind, die man dort spielen können wird.
Ich bin zumindest mal über Mario Bros. 3 gestoßen. Das hat in Twitter die Runde gemacht. Ja, die Preise sind eigentlich recht moderat, ne? Man hat so einen Monat für 4, 3 Monate für 8 und 12 Monate für 20 Euro. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Dann gibt's auch eine Familienmitgliedschaft und so Geschichten. Also da ist alles soweit das Normale. Man braucht es halt wieder mal für Online-Spiele, und es ist wie bei PlayStation Plus und auch Xbox, kriegt man halt Sonderangebote. Und genau. Man hat jetzt auch endlich Speicherplatz in der Cloud. Wow.
Ja, das ging nämlich tatsächlich bisher noch nicht. Kostenlos online spielen wird dann auch nicht mehr gehen. Da braucht man dann diesen Dienst, außer wird natürlich auch Ausnahmen geben, so wie das bei den beiden anderen Hardwareherstellern auch ist, je nachdem, wie halt die Spielehersteller das machen. Also kann mir gut vorstellen, dass so Epic Games da irgendwie auch eine eigene Nummer fahren wird, so wie sie es jetzt auch mit dem Voice-Chat auf der Switch machen, wo man ja tatsächlich auf einmal doch einen Voice-Chat hat, während Nintendo selber das nicht anbietet. Die 20 Spiele, die es geben wird, zumindest 10 davon sind schon bekannt.
Stimmt.
Die weiteren 10 werden sie noch ankündigen. Also es sind, wie gesagt, alles NES-Spiele. Und zwar die bisher bekannten sind Balloon Fight, Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros. Soccer, also nicht Mario Bros., sondern Mario Bros., dann ist der weitere Titel Soccer, also dieses erste Fußballspiel, Super Mario Bros. Und Tennis, das klassische. Das sind die ersten 10, also die üblichen Verdächtigen, würde ich jetzt fast schon sagen. Da ist jetzt keine große, gab's nur in Japan Import, Überraschung oder so dabei. Und eine kleine Besonderheit ist noch, dass man diese Spiele, die dann in diesem Abo sozusagen enthalten sind als Version, solange du den Abo-Dienst hast, dass die alle auch so einen Online-Modus haben werden, Highscore und, glaube ich, auch unter Umständen nachgepatchten Multiplayer. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dieses Konzept, was Nintendo da fährt, um die von der Classic NES irgendwie zu unterscheiden.
Genau, weil das ist ja sozusagen der Hauptkritikpunkt, der jetzt auch viel diskutiert wurde. Ihr gebt uns wieder irgendwie 20 NES-Klassiker, die wir, glaube ich, 100 Mal gekauft haben. Wir haben es auf der Wii gekauft, wir haben es auf der Wii U gekauft. Wir haben es auf dem Nintendo Classic Mini gekauft. Also irgendwie jedes Mal bezahlen wir dafür neu, und jetzt gebt ihr uns die Dinge. Und interessant wird natürlich auch, wie Nintendo damit umgehen wird. Also bisher haben wir ja in der Regel solange du Abonnent dieses Services bist, kannst du die Dinger spielen. Die fliegen nicht raus.
Bei Xbox und PlayStation.
Genau, da kann ich noch auf Sachen zurückspringen, die ich vor zig Jahren einmal runtergeladen habe. Und selbst wenn ich meinen Service unterbreche, habe ich die immer noch in meiner Bibliothek und kann, sobald ich den Service wieder bezahle, wieder die Dinger spielen. Wird auch interessant, wenn Sony irgendwann ihre Stores abschaltet. Also was passiert dann? Wie gehen sie dann damit um? Und bei Nintendo bin ich jetzt auch mal gespannt. Wird es eher so eine Netflix-Variante? Es kommen mal Spiele hinzu, dann fliegen wieder Spiele raus. Oder wächst dieser Katalog? Kommen da dann noch die Super Nintendo-Geschichten? Kennen wir auch. Kommt dann vielleicht doch mal was ganz Neues? Sie haben ja sich eher mal gegen eine Virtual Console auf der Switch ausgesprochen. Jetzt kommt sie über die Ecke vielleicht doch wieder rein. Und diese Online-Komponente, da bin ich auch mal gespannt, kann ich das Ding offline ohne Probleme spielen? Brauche ich das sozusagen nur für den Multiplayer und was kommt da? Wir dürfen gespannt sein. Im September wissen wir vielleicht mehr. Wir werden sehen. Bisher, Nintendo hat es ja noch schon mal verschoben und so. Und wir werden auch sehen, wie sich das entwickelt, weil sie haben jetzt auch nicht so viele Online-Kracher drin. Also Splatoon 2 fällt mir ein, dafür bräuchte ich den Service, wenn manche Leute vielleicht FIFA...
Naja, Super Smash kommt. Also ich meine, das Super ist ja schon Smash, mit Absicht so gemacht, dass dieser Dienst dann anfängt, wenn Smash auch kommt. Also von das daher. Ja, aber mich haut diese Ankündigung jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Also diese NES-Spiele, die brauche ich jetzt tatsächlich nicht nochmal spielen. Gerade weil ja auch das Classic NES, also diese Mini-NES veröffentlicht wurde, wenn ich das spielen möchte, dann doch auch mit dem Original NES-Controller. Ich brauche jetzt nicht unbedingt diese alten Schinken da irgendwie nochmal zum 100. Mal, wie du schon gesagt hast. Ich bin mal gespannt, ob sich das aufbaut, der Katalog, weil es könnte ja tatsächlich noch interessant werden, wenn es wirklich immer größer wird, der Katalog. Das ist ja das, was wir uns auch mal gewünscht haben, dass Nintendo irgendwie dann mit so einer Überraschung kommt, ach, sind doch nicht nur 20 Spiele, sondern hier ist der komplette NES-Katalog oder sowas, ja. Sowas wäre ja irgendwie lustig und Nintendo schöpft da das Potenzial auf jeden Fall noch lange nicht aus. Wir werden das beobachten. Nächsten Monat gibt's neue Infos wahrscheinlich, hoffentlich. Und dann werden wir hier bei Le Buffet euch auch wieder darüber aktuell halten.
Genau, der sich ja schon eigentlich etabliert hat bei diesen Games, ist es Gold-Geschichten und PlayStation Plus, der große dritte Player, das ist ja Amazon. Da haben wir auch schon letzten Monat mal drüber gesprochen mit den Twitch Prime Games für August. Da eigentlich nur noch mal ein kurzer Hinweis, da sind ein paar echte Perlen dabei, SteamWorld Dig, Death Squared und so Geschichten. Schaut da noch rein, wenn ihr könnt, das Ende vom Monat jetzt, da erinnern wir euch gern noch mal dran, fügt die Sachen hinzu zu eurem Konto. Ich weiß, dass diesen Monat bei Twitch auch noch mal ein bisschen Veränderungen gab. Ich glaube, sie haben irgendwie bestimmte kostenfreie Streams rausgenommen aus diesem Premium-Programm. Also sie wollen auch den Leuten mit Amazon Prime, Twitch Prime jetzt Werbung zeigen, aber die Spiele sind davon zumindest nicht betroffen. Und ich glaube, da behält man die Spiele sogar, wenn man den Service nicht mehr hat, im Gegensatz zu den anderen. Genau. Aber da nur kurz.
Prime auch nochmal zur Erinnerung, das habe ich nämlich auch die ersten Monate irgendwie gar nicht gecheckt, dass wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, seid ihr automatisch auch Twitch Prime Kunde und könnt dann eben Twitch Prime auch kostenlos quasi nutzen, falls ihr das sowieso schon nutzt wegen, was weiß ich, Amazon Prime Diensten, die da irgendwie interessant sind.
Sei es genau, da muss man einmal die Accounts verlinken. Genau. Das funktioniert auch mit Familienaccounts. Also wenn die Mama oder der Papa sozusagen die Prime-Mitgliedschaft haben, dann kann man das auch.
Du sprichst jetzt meinen Sohn direkt an, oder?
So ist es, so unterschwellig, subtil. Ja, er hört doch immer mit, oder? Du hast doch Publikum zu Hause, so mache ich das.
Ja. Der hört tatsächlich. Der hat meinen Podcast abonniert, ja.
Ja, sehr schön. So geht das.
So läuft es, genau. Hallo,
Jakob. Frag mal Papa. Und dann gibt's PUBG tolle neue Cosmetics. Jeden Monat freut man sich.
Solange du nicht das Stichwort Fortnite sagst, hört er, glaube ich, nicht zu aktiv. Das muss ich schon in die Subject-Line schreiben.
Da bin ich abgehärtet von der Gamescom. Da bin ich mal gespannt.
Also Fortnite-Zubehör gibt's da tatsächlich nicht bei Twitch Prime aktuell, aber es gibt tatsächlich ein PUBG Jungle Crate, habe ich gesehen. Also da bist du gar nicht so weit weg davon. Gut, aber lass uns auf die Xbox Games with Gold und PlayStation Plus Spiele gucken. Wir fangen an mit Xbox. Da sind nämlich mal wieder ein paar Sachen dabei, über die wir zumindest noch reden können, in der Hoffnung, dass ihr sie runtergeladen habt, weil wir ja immer wieder vor diesem Problem stehen, dass wir einmal im Monat diese Sendung machen und Xbox auch Spiele dann in der Mitte des Monats wechselt. Aber ich glaube, dass dieser Titel, der Dead Space 3, der war, glaube ich, so bekannt, dass den sicherlich die meisten auch vorsorglich runtergeladen haben. Deswegen lass uns trotzdem noch ein paar Takte zu Dead Space 3 verlieren. Der war ist auf der Xbox erschienen, 2013 noch. Und wir hatten, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal über Dead Space 2 gesprochen, gell? Also jetzt ist die Trilogie auf jeden Fall perfekt.
Ja, also sie haben jetzt den Kreis geschlossen. Ist ja der letzte Teil der Dead Space-Reihe, Dead Space 3. Auch wieder von Visceral Games, auch wieder so ein bisschen der Third-Person-Horror-Shooter, aber dieses Mal wesentlich actionlastiger. Es gibt auch einen schönen Cast von euch dreien. Mhm. Ne? Insert Moin 687, da wart ihr noch dreistellig. Und da und ist
drei Personik.
Und drei, oh ja, oh, ja, bitte nicht diese emotionalen Buttons Salz drücken. Ja. Ja, genau.
Ja, aber es ist einer der wenigen Casts, wo wir alle drei uns auf dem Spiel gefreut haben. Unsere Geschmäcker sind ja schon ein bisschen verschieden, aber das war tatsächlich genau so ein Titel. Bisschen Stealth, bisschen Action, bisschen Horror, hat uns alle drei angesprochen.
Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, weil man steigt komplett anders ein, finde ich. Ich hatte bei Dead Space 1 und 2, ich spiele ja immer nur die Einstiege bei den Spielen, weil ich, die Atmosphäre ist mir fast schon zu spannend, obwohl ich das Science-Fiction-Szenario immer noch sehr schätze. Und dieses Mal ist es wirklich, ohne es jetzt groß zu spoilern, aber man steigt ganz anders ein. Also es ist viel actionlastiger schon von Anfang an. Man spielt auch nicht gleich Isaac Clarke und so. Und es ist so eine interessante Mischung, hat auch viel Kritik eingesteckt, das Spiel, glaube ich. Auch durch so den Waffenbaukasten und so Sachen. Hat aber, kann man auch kooperativ spielen, was wiederum gut ist. Und diese schönen Effekte und HUD-Elemente und so, das kann das Spiel halt immer noch sehr gut.
Ja, es ist wirklich ein gutes Spiel, aber es kann die unglaublich geniale Atmosphäre des ersten Spiels einfach nicht mehr einfangen. Das konnte der zweite auch schon nicht. Sie mussten irgendwie sich ja steigern oder hatten sie zumindest das Gefühl, hatte man das Gefühl, dass Visceral Games dachte, wir müssen irgendwie krasser und noch heftiger werden, anstatt einfach bei dieser Anspannungs-Horror-Art zu bleiben, ja, dass du gar nicht so viel Aliens brauchst, um einen Alien-Horror-Shooter zu inszenieren. Also ich meine, das hat ja Alien auch mit Bravour bewiesen, auch das Spiel, wie hieß das, Abduction?
Alien. Isolation.
Isolation hat ja auch gezeigt, dass man gar nicht so viel Alien-Begegnungen braucht und Dead Space 3 geht da leider ein bisschen in eine andere Richtung. Mir hat es trotzdem sehr viel wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr viel wahnsinnig viel? Sehr viel Spaß gemacht. Doppelter Superlativ. Ja, eben. Das kann ich gut. Weil ich einfach dieses Dismemberment, also dieses, weißt du, dieses Spezialknarre, dieses Werkzeug so horizontal und vertikal zu drehen, um diese Gliedmaßen abzuschießen, um diese Monster zu stoppen. Das hat mir bis zum Ende unglaublich Spaß gemacht. Wie du auch gesagt hast, dieses HUD-System, also dass man eben sehr wenig Bildschirmeinblendungen hat und alles auch an Isaacs Rüstung ablesen kann auf der Waffe selber. Und auch der Koop-Modus, der war echt cool. Den habe ich mit Micha gespielt und die Geschichte bearbeitet es auch wirklich. Es gibt ja ganz oft so einen Koop-Modus, wo der zweite Player einfach nur so mitläuft und und dann so gar nicht beachtet wird. Und das hat echt Spaß gemacht zu zweit, auch wenn da natürlich dieser Horror-Flair noch weiter verloren geht. Das war ein bisschen schade. Und dieser Waffenbaukasten, der ist super nervig, finde ich.
Ja, das wird irgendwie immer wieder gerne aus dem Hut gezogen. Ich habe das zuletzt bei Call of Duty mal aufploppen sehen. Auch hier ist es mir wieder aufgefallen. Es kommt irgendwie, okay, wir brauchen noch irgendeine Innovation, komm, lass uns einen Waffenbaukasten machen. Und das spielt halt einem so eine gewisse Individualität und alles vor, aber ich finde es oft unnötig, auch wie Tuning-Optionen bei manchen Rennspielen, wo du denkst, lass es doch einfach weg.
Ja, ich meine, bei so einer tighten Horror-Atmosphäre will ich mich nicht eine Stunde in einem Waffenbaukasten beschäftigen.
Genau, das passt draußen, weißt du, gib mir draußen feiern die Necromorphs eine Party und donnern an deine Tür und drinnen schraubst du ganz locker an deiner Waffe mal rum. Ach, nehme ich das Teil doch mal nicht. Nee.
Und dann hatten sie auch noch den Kack gemacht und hatten da so Lootbox-Prinzip, also mit Inner Purchases in dem Waffenbaukasten mit eingebaut. Ja. Also das war echt ein Schuss in den Ofen und hat leider auch, glaube ich, das Ende der Serie besiegelt. Wird es, glaube ich, kein neues Dead Space mehr geben. Vielleicht in ein paar Jahren mal eine Art Reboot oder so. Das könnte ich mir vorstellen.
Visceral Games wurde ja auch geschlossen.
Ja, eben.
Ja, also da, mal gucken. Sie werden wahrscheinlich erst ein HD-Remake auf der nächsten Konsolengeneration machen und dann kommt wahrscheinlich Teil 4. Mal gucken, was raus wird. Aber schön, dass es jetzt im Games with Gold-Programm eigentlich komplett ist. Finde ich eine gute Gelegenheit,
den mal nachzuholen, genau.
Die sozusagen als Trilogie so ein bisschen auch aufpoliert, über die Abwärtskompatibilität nochmal zu spielen. Ich denke, es lohnt sich. Man sollte aber auf jeden Fall mit Teil 1 anfangen. Die haben zwar einen schönen Recap immer drin, das schätze ich bei Spielen, dass die dich nochmal so ein bisschen auf den letzten Stand bringen, aber da macht man, glaube ich, mit Teil 1 erstmal nichts falsch.
Das fand ich voll geil. Gerade auf der Gamescom habe ich mir Bard's Tale angeschaut, nur ich, kurz als Einwurf, weil ich mir das, ich weiß nicht, ob ich es hier bei dir gesagt habe oder in irgendeiner Cast-Folge habe ich neulich gesagt, wäre das nicht geil, wenn einfach Rollenspiele dich immer, nachdem du sie lange nicht mehr gespielt hast, direkt wieder so mit Previously On abholen. Habe ich vor ein paar Folgen irgendwann mal so laut gedacht. Und dann saß ich da in dieser Präsentation von Bard's Tale 4 und dann haben sie genau dieses Feature vorgestellt. Immer wenn du das Spiel neu startest, kommt so ein Barde, so ein Minnesänger und singt dir quasi so in Textform kurz vor, was du gerade, an welcher Mission du gerade dran bist, was du gerade als letztes erlebt hast. Total cool. Also das wünsche ich mir tatsächlich echt bei mehreren Spielen.
Lustigerweise gibt es in der aktuellen Ausgabe der Edge, glaube ich, ist es, wo Nathan Brown, also der Chief Editor, genau dieses Feature fordert. Er sagt, ich kann als Familienmensch teilweise, spiele ich die Spiele mal 10, 20 Stunden, fall dann raus, wird wieder einsteigen, komme aber nicht mehr rein, weil ich nicht mal mehr weiß, wo ich hin muss. Also Okami zum Beispiel nennt er, wo er einmal rausgefallen ist und dann keine Ahnung mehr hatte. Und so ein, er vergleicht das dann mit dem amerikanischen Reality-TV, wo dann immer so ein Recap kommt, dass du aber auf Netflix gleichzeitig wiederum überspringen kannst. Also so diese Option wäre halt echt manchmal schön, weil ich auch bei Skyrim, wenn ich da wieder drin bin, denke ich mir so, okay, wo wollte ich denn jetzt hin? Und was ist denn hier eigentlich passiert in letzter Zeit? Ja, es wäre eine schöne, schönes Entgegenkommen sozusagen an die geänderte Spieleflut und die, wie man auch Spiele spielt. Ne? Man sitzt nicht mehr wochenlang vor einem einzigen Spiel wie früher in der Kindheit.
Ein Previously On braucht man garantiert nicht beim nächsten Spiel, nämlich Forza Horizon 2 ist für die Xbox One 2014 erschienen. Der vierte Teil steht ja quasi schon in den Startlöchern, deswegen eine gute Gelegenheit, die Serie, ein Teil dieser Serie dann auch da in diesem Programm zu veröffentlichen, ist natürlich Xbox exklusiv von den Playground Games und hat die Forza Rennspielserie um so eine Art Need for Speed quasi erweitert. Also Forza Horizon ist das Open-World-Rennspiel mit einer sehr arcade-lastigen Steuerung und nach dem Schauplatz Frankreich war, glaube ich, der erste, oder? Nee, der zweite ist Frankreich, genau.
Genau.
Hat mich auch echt angesprochen und ich glaube, das ist doch auch in deiner, so wie ich dich einschätze, dein Lieblingsteil, glaube ich.
Ja, natürlich. Jetzt spielt in Frankreich und Italien und damit hatten die mich. Es ist wirklich ein Systemseller für mich gewesen, weil ich mir aus Forza und aus Halo Gründen habe ich mir damals eine Xbox One geholt. Und das war sogar im Bundle mit drin.
Für das Original Forza oder für Horizon?
Horizon, okay. Ja. Ich bin leider nicht der, also ich habe ein bisschen damals Gran Turismo gespielt, aber dann sind die sozusagen in Sphären, die beiden abgegangen, also Forza und Gran Turismo, dass ich nicht mehr wirklich spielen kann. Und da kam besonders Forza Horizon gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil ich finde, dass die Need for Speed-Serie sehr schwächelt oder auch im Prinzip fast tot ist. Und da springt Forza Horizon in eine wunderbare Bresche. Ich finde, das Spiel ist eines der perfekten Arcade-Racer, die ich lange gespielt habe. Da habe ich viel, viel Spaß damit gehabt. Es hat einen riesigen Umfang, es hat ein tolles Fahrgefühl. Man kann sich das auch ganz schön gut selber einstellen, ob man es jetzt ein bisschen arcadiger will, ein bisschen, naja, Simulation ist jetzt übertrieben, aber ne, man kann es auch ein bisschen anspruchsvoller einstellen. Ich liebe diese an der Küste zwischen Frankreich und Italien, so Piemont in der Ecke mit Weinbergen und allem drum und dran. Ist eine tolle Landschaft und ist ein Soundtrack, den ich mir sogar auch inzwischen auf dem iPhone immer gern höre, unabhängig vom Spiel. Ist wirklich ein rundum tolles Spiel und kann ich nur jedem empfehlen, der da so ein bisschen in die Richtung geht. Das Einzige, was, ich glaube, dich wahrscheinlich auch genervt hat, sind diese totally overacted rich guy, rich people, Forza Horizon Leute, die dieses Event organisieren und die dem Ganzen so ein bisschen eine Story geben.
Ja, das ist ja das Problem von Forza Horizon generell, wobei ich es beim ersten irgendwie noch lustig und erfrischend irgendwie fand, so dieses völlig Unbeschwerte, aber mit jedem Teil müssen sie halt was Neues machen. Und naja, aber der Hauptdarsteller ist halt wirklich die Landschaft, die Autos und das Fahrgefühl. Und das kriegt die Serie wirklich mit Bravour hin. Der dritte hat mich irgendwie sehr schnell verlassen wieder. Also den zweiten habe ich noch recht ausführlich gespielt, den ersten sowieso. Und der vierte scheint jetzt aber tatsächlich wieder ein paar neue, frische Ideen reinzubringen. Also ich fand Australien im Vergleich zu dem zweiten tatsächlich ein bisschen schlechter. Klar sah der besser aus und alles, aber Forza Horizon 2 ist einfach geil mit diesem Europa-Setting. Und jetzt mit dem vierten Teil gehen sie jetzt auch wieder nach Europa, nach Großbritannien. Von daher glaube ich, dass das mich auch wieder mehr ansprechen wird als der dritte Teil.
Ja, und das war halt der Sprung auf die jetzige Next Konsolengeneration. Genau,
ja. Current Gen.
Current Gen. Und wie du sagst, also ich fand dieses Frankreich-Italien-Setting war einfach toll. So von den Häusern, von den Landschaften, von der Abwechslung auch. Du hattest das Meer unten und gab es einen schönen DLC mit Stormy Island. Mhm. Und ich habe auch mir Forza Horizon 3 geholt und auch ein bisschen gespielt, aber irgendwie jetzt über den Podcast bin ich wieder in 2 reingekommen und es macht sofort mir mehr Spaß. Ich weiß es nicht woher, aber irgendwie hat es mir mehr gegeben. Es ist ein bisschen auch da, schlägt so der DLC-Wahnsinn durch. Haben wir ja sozusagen schon mal bei Dead Space erwähnt. Und auch da ist diese besagte Tuning-Option, die ich eigentlich unnötig finde, wo ich immer denke, muss ich da jetzt was machen? Aber es fährt sich so immer ganz gut. Und man findet auch sehr viele, es ist eine gute Community. Du hast mich auch schon, dir bin ich auch schon begegnet, deinem Driver-Tar.
Mein guter Driver-Tar, der
so schön der da durch die Landschaft pflügt und völlig grundlos Menschen von der Straße drängt.
Weißt du, was das für eine Arbeit war, den so ranzuzüchten, dass er alle ärgert? Ja, das war gar nicht so einfach.
Top Aggressionslevel, also. Und ja, so ist schön, ne? Da findet man irgendein Auto und dann hat jemand das Originaldesign von dem James Bond-Film reingepackt und so. Es ist echt ein rundum gelungenes Autorennspiel. Das Einzige ist, ich hatte es schon. Also fast schade.
Aber der perfekte Games with Gold-Titel, absolut. Ja. Gerade so im
Gibt's auch einen Cast von euch, ne? Mit Robin 1128, kann man gerne nachhören. Mhm. Sollte man sich unbedingt holen.
Zum dritten gab es natürlich auch einen, den weiß ich die Nummer jetzt aber gerade nicht, aber ist auch noch nicht so lang her.
Und es gibt's noch, also bis zum 31. August, Leute, genau. Schlagt zu, wenn ihr den Podcast hört.
Auch bis zum 31. August ist noch Disney Epic Mickey 2 The Power of Two, der logischerweise zweite Teil von dieser dubiosen Epic Mickey Serie, die ich immer mit so einem Augenbrauen hochziehe, anschaue. Und ich genau weiß, warum Warren Spector, der ja für System Shock und solche Sachen bekannt ist, Deus Ex, Thief und so weiter, was der irgendwie an diesem Mickey gefressen hat, das hat mich so null angesprochen, obwohl ich eigentlich großer Warren Spector-Fan bin, aber dieses Disney Epic Mickey hat mich so völlig kalt gelassen. Ich habe es aber mich nie getraut zu spielen. Vielleicht wäre das jetzt ja mal eine ganz gute Gelegenheit, oder?
Ich glaube, das ist der falsche Einstieg. Leider. Ich glaube, das ist so, ich weiß es nicht, entweder das war ein Leidenschaftsprojekt von ihm, also sozusagen, ich liebe das, ich will das mal machen, oder weißt du, wie bei Fußballern, die dann nach Japan gehen und dort noch in der Liga spielen. Ich weiß nicht, ob er damit glücklich und reich geworden ist, man mag es ihm irgendwie gönnen. Es gibt auch von euch da wieder einen Cast, also dieses Mal sind wir top vorbereitet, das kann man alles nachhören mit Daniel und Jenny. Mhm. Und auch die waren eher so, ja, also ich weiß auch nicht, die Cutscenes sind schön. Und da würde ich mich auch anschließen, das ist ja der zweite Teil. Der erste war exklusiv für die Wii. Und ich glaube, wenn man sich diese Spieleserie angucken möchte, sollte man auch zum ersten Teil irgendwie greifen. Weil das war jetzt echt ein komisches Ding. Ich kannte den ersten Teil auch nicht. Ist eine sehr schöne, so die Geschichte ist im Prinzip, es gibt eine Welt, wo Disney-Charaktere, die vergessen sind oder die nie realisiert wurden, leben. Und die war schon im ersten Teil in Gefahr, jetzt ist im zweiten Teil natürlich auch wieder in Gefahr. Und da tun sich sozusagen Oscar, das ist der langohrige Hase, der sozusagen der Vorgänger von Mickey gehandelt wird, auch offiziell in der Disney-Geschichte, und Mickey Mouse zusammen, um die Welt mal wieder zu retten. Und eigentlich ist es ein Koop-Spiel und man sollte es wahrscheinlich auch im Koop spielen, weil da fangen schon die Knackpunkte an bei dem Spiel. Die KI ist grottig. Mhm. Also man kann zum Beispiel, man spielt immer Mickey und kann gar nicht zu Oswald switchen, und bis der mal eine Truhe aufgemacht hat oder bis der mal hergekommen ist und dir hilft über diesen Abgrund.
Und im Koop spielt der zweite den aber.
Genau, okay. Im Koop spielt der zweite den. Ich habe es jetzt leider nicht ausprobiert, sondern mich nur noch mal sozusagen sekundär informiert. Es hat wirklich nette Charaktere, schöne Ideen, Zwischensequenzen und alles, aber alles dazwischen, das eigentliche Spiel ist halt echt komisch. Es gibt keine englische Tonspur, das ist auch sehr schade, also so ein altes Xbox 360-Problem von damals. Und ja, also man, keine Ahnung, ein Charakter zeigt dir 5 Textboxen, nur um dir zu sagen, geh hoch auf mein Haus und mach den Ventilator an. Mhm. Und dann gehst du wieder runter, kriegst irgendwelchen Kram und läufst wieder irgendwo hin. Mhm. Und das ganze Spiel ist so beliebig. Also es gibt natürlich eine Hauptstory, aber dazwischen ist alles so, du gehst mal hier hin, mal dorthin, machst dies, mach das und alles fummelt sich so ein bisschen zusammen. Also wirklich schade. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel zustande gekommen ist, aber das kann man eigentlich getrost überspringen. Und mir wäre es lieber gewesen, das wäre am Anfang August bis Mitte August gewesen, weil, ja, für Leute, die jetzt wirklich mal wissen wollen, was hinter diesem Epic Mickey steht, das hat ja so eine Pinselmechanik mit Verdünner, wo die Sachen verschwinden und dann kann man sie wieder anmalen, da gibt es ein paar leichte Mechaniken dafür.
Ja, es war wie exklusiv das erste, gell? Genau, da kommt
genau. Das, ja. Und das konnte man auch auf der PlayStation 3, den zweiten Teil, dann mit der Move-Geschichte steuern. Bei der Xbox hat man halt die Controller. Aber das ist jetzt wirklich über den historischen, was ist denn Epic Mickey? Und da tut man dem Spiel wahrscheinlich auch noch Unrecht. Ist es eigentlich kein Bedarf, da mehr reinzugucken. Ich fand es nicht besonders spannend.
Na gut. Ja, der erste Teil wird wahrscheinlich dann auch nie, außer vielleicht mit einer HD-Remake-Geschichte mal erscheinen. Also den werden wir nicht erwarten, so wie Rayman auf PS Plus und Xbox Game with Gold, weil der halt wirklich einfach nur für die Wii kam. Aber na gut, der zweite scheint sich ja auch nicht zu lohnen. For Honor gibt's vom also von Mitte bis zur nächsten Mitte des Monats, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, dann gibt's noch ein bisschen länger. For Honor ist der Ubisoft-Kracher, den sie damals, Ubisoft hätte gerne, dass das ein Kracher geworden wäre. Da war die Idee, so einen richtig schönen PvP, PvE-Multiplayer zu machen, der im Grunde aber wie so ein Fighting-Game eigentlich funktioniert. Also man spielt einen Ritter verschiedener Ritterklassen. Also es gibt so eine Art die Chinesen-Fraktion ist ja die neuere. Was waren das so? Japanische, genau, feudales Japan?
Die klassischen Ritter, die klassischen Kreuzrittermäßig, Wikinger und japanische, also Samurai.
Samurai, genau. Und dann wählt man eine dieser Fraktionen und dann spielt man auch für diese Fraktion. Und das Coole war wirklich, dass man eben sich so auf einem größeren Schlachtfeld bewegt, so verschiedene Stationen einnehmen muss und dann, wenn man in die Kämpfe reingeht, also es spielt sich teilweise so ein bisschen wie so ein Brawler und wenn man dann aber gegen die anderen Helden, gegen die menschlichen Spieler geht, dann verändert sich der Kampfstil so ein bisschen, weil der dann eher so einen Simulationscharakter kriegen soll. So ist zumindest die Idee von For Honor gewesen.
So die Theorie von Ubisoft. Und das Spiel hatte ja eine Beta und ich glaube, dieses Mal haben sie sich mit der Beta keinen Gefallen getan, weil die Leute waren echt ein bisschen schockiert aufgrund der Komplexität des Spiels. Mhm. Also ich vergleiche das sehr gerne eigentlich mit einem Beat'em'up, weil du kannst halt sowas wie Street Fighter kannst du halt als Button-Masher spielen, du kannst es mit ein paar Kombos spielen oder du kannst dich da halt richtig, richtig reinfuchsen. Und das ist irgendwie für mich genau das gleiche Gefühl bei For Honor.
Ja, klar.
Du kannst es mit dem Button-Mashing schon spielen, siehst dann aber irgendwann, also sehr schnell eigentlich nichts mehr. Du kannst dich so mittelmäßig da reinfuchsen wie ich jetzt ein bisschen. Ich habe damals die Beta gespielt und habe mich jetzt gefreut, dass es im Gold-Programm auftaucht. Oder du kannst halt richtig, richtig dran arbeiten. Das Spiel gibt sehr viel her. Aber ich fand die Kämpfe generell einfach sehr chaotisch. Also ihr habt ja einen Dom Shot eingeladen.
Der war großer For Honor-Experte damals, genau.
Genau, da Folge 1829. Und er hat einen sehr schönen Satz gesagt, den ich sehr lange im Kopf behalten habe für das Spiel, ist eigentlich in dem Moment, wo zwei Kämpfer aufeinandertreten, For Honor, müssten beide sich sozusagen die Ehre geben und einen Einzelkampf ausfighten.
Genau.
In der Realität ist, in dem Moment, wo du vielleicht gerade mal in der Unterzahl bist, stürzen 3 Leute auf dich ein und pieken dich mit allem, was sie haben und du kommst eigentlich nicht mehr zum Abwehren, sondern stirbst einfach. Und das macht ihr im Prinzip genauso. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen gespielt, besonders viel in Online-Matchmaking gegen die KI. Das funktioniert auch alles ganz gut, ist immer noch ein bisschen chaotisch. Aber man muss schon Ubisoft Respekt zollen, dass sie das Ding nicht fallen lassen haben, nachdem es am Anfang relativ unerfolgreich war. Und jetzt hat man das Gefühl, sie pushen es gerade wieder viel über so, wir bringen es mal ins Games with Gold Programm, dann ist es jetzt 2-3 Mal kostenlos gewesen auf Steam oder auf Uplay. Bin mal gespannt, ob es jetzt bei PlayStation Plus irgendwann aufschlägt. Und das ist schon positiv. Da erscheint auch im Oktober jetzt eine neue Erweiterung und das ist schon gut, aber es ist einfach ein sehr spezielles Spiel.
Ja, also wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kann man da schon viel Spaß rausholen, aber es ist auch nicht sehr zugänglich. Also sie haben da ja auch wahnsinnig viel noch gepatcht nach dem Launch, weil das sehr grindlastig war. Also um dann diese verschiedenen, es funktioniert so ein bisschen wie bei Rainbow Six. Du kannst ja so weitere Heldenklassen freikaufen, freispielen durch das Ingame-Geld, was du da verdienst. Und das war am Anfang so immens hoch, dass sie das dann auch sehr schnell dann gepatcht hatten. Und ich glaube, dass auch so balancing-mäßig, dass sich sehr viel getan haben wird wahrscheinlich, wenn sie das so weiterentwickelt haben. Das Update da mit der vierten Fraktion steht jetzt ja auch vor der Tür. Das habe ich auf der Gamescom und so auch kurz gesehen. Das sieht schon sehr cool aus. Zielt auch ganz arg auf den chinesischen Markt, weil da eben die chinesische Fraktion dazukommt. Also wenn man was für Multiplayer-Spiele übrig hat, die mal so ein bisschen was anderes machen als ein Shooter, dann lohnt sich jetzt spätestens, glaube ich, da einen Blick rein. Also damals für die 60 Euro fand ich so, boah, nee. Also die Solo-Kampagne war zwar optisch ganz nett anzuschauen, aber so viel hat die auch nicht hergegeben. Und da jetzt dann so Fullpreis für ein reines Online-Spiel zu zahlen, fand ich damals ein bisschen zu too much. Aber jetzt, wenn man das innerhalb dieses Programms mal einen Blick reinwirft und da ausprobiert, es ist halt sehr geschmacksabhängig. Da gebe ich dir völlig recht, wenn man dieses Kampfsystem mag, was ein bisschen ungewöhnlich funktioniert und halt diese, was du schon angesprochen hast, diese Problematik mit dem, dass man nicht wirklich 1-zu-1 Kämpfe hat, die ja eigentlich spannend sind. Also ich habe das damals mit Dom auch online gespielt und da hatten wir tatsächlich dann oft die Situation, dass wir zu zweit rumgelaufen sind und dann ist er in den Kampf verwickelt worden und hat zu mir gesagt, Manu, bleib stehen, schau nur zu, weil dann machen die anderen das vielleicht auch. Und dann hatten wir ganz oft auch wirklich so diese ehrenhaften Momente, dass ich quasi so daneben stand, gewartet habe, bis deren Duell zu Ende war und je nachdem, ob er oder verloren hat oder gewonnen hat, habe ich dann quasi die nächste Runde übernommen. Ja. Aber das sieht das Spiel halt nicht unbedingt vor. Also man kann so spielen, man bräuchte dann eigentlich sowas wie so einen ehrenhaften Server, so wie bei World of Warcraft die Roleplay-Server oder so, ja, wo alle irgendwie in Character sind. Sowas wäre vielleicht eine Lösung für das Spiel, aber ganz oft hatten wir halt auch diese frustige Situation, dass man halt in Unterzahl irgendwo zusammengekloppt wird. Aber es ist halt Krieg. Man kann ja dann auch sagen, so funktioniert Krieg halt. Ja. Aber das Spiel heißt halt schon so. Deswegen scheiden sich da ein bisschen die Geister, ja.
Also sie haben schon probiert, ne? Zum Beispiel so bei, man hat ja auch Arenen, die man einnehmen muss und so, und dann geht so eine Flammenwand hoch, die sozusagen die Kontrahenten vor den anderen Leuten schützen sollen. Aber hey, da rennst du durch, gibst dem Typ am Abgrund noch einen Schubser und dann ist das Ding gewonnen. Es ist Krieg, da sind alle Regeln erlaubt. Aber was halt noch dazu kommt, finde ich, das hast du schön angesprochen mit diesen 60-Euro-Geschichten damals. Sie haben halt sehr, sehr, sehr viele Sachen hinter sozusagen einer intern-externen Paywall. Also,
dass man es halt schon viel gekauft hat, ja, genau.
Genau, du musst dir die Helden freischalten, dann gibt's 1000 Cosmetics, dann gibt's was auch immer noch. Das Ganze funktioniert über die Ingame-Währung Stahl, die du auch dir erspielen kannst, aber die kannst du halt auch käuflich erwerben. Und dann gibt's auch noch irgendwie so Ingame-Lootboxen für Cosmetics und so weiter und so fort. Also es ist schon dieser Game-as-a-Service-Gedanke ist da schon sehr stark drin verwurzelt. Und man muss ihnen halt, wie gesagt, zugutehalten, dass sie das aber kombinieren mit einer Politik immer wieder kostenlose Updates zu machen.
Genau, dafür kostet halt DLC dann, jetzt halt auch nichts, ist neu. Ja.
Genau. Und ich finde auch, zum Beispiel, wenn man sieht, wie viel die Helden kosten, also du hast sozusagen Helden im Basic Game, die du dir freischalten musst, und dann hast du Helden aus dem Season Pass und die sind natürlich unendlich teurer. Ich habe noch kein Gefühl entwickelt dafür, aber ich habe zum Beispiel in Street Fighter 5 reingeguckt und die haben ein ähnliches Ding jetzt gemacht. Du kaufst dir die Basic-Version und alles andere kannst du dir theoretisch ergrinden. Jeden Charakter, jede Stage und so weiter. Es ist halt sehr fragmentiert. Das finde ich halt schade. Und du kannst dir alles gar nicht mehr zusammenkaufen. Aber ich denke, gerade in so einem Goldprogramm ist es ein guter Startpunkt. Da können die Leute ja mal reingucken und man hat mit den Sachen, die jetzt da sind, finde ich auch viel Spaß.
Ja. Ja. Gut, das war's für For Honor und damit auch bei der Xbox. Also eigentlich ein ganz rundes, volles Programm. Also ich finde es eigentlich ein ganz guter Monat bei Xbox, oder? Kann man sich nicht beschweren.
Ja, besonders für die One. Also ja. Wenn man jetzt mal das Epic Mickey wegnimmt, da hat man mit Dead Space nochmal einen Abschluss. Und dann die beiden One-Titel sind wirklich hochkarätig, finde ich, und sind auch gute Gold-Titel. Auch wenn ich glaube, dass Forza im Prinzip fast jeder drin hat. Aber wer da mal reinschauen will, ist es optimal. Und For Honor, glaube ich, ist, das sind so Titel, die sind immer gut für Gold. Und da kann man auch wünschen, dass die Spiele dadurch auch nochmal so ein bisschen an Zulauf bekommen.
Ja. Gut, kommen wir zur PlayStation. PlayStation Plus, da geht's los diesen Monat. Das läuft ja dann immer den gesamten Monat mit Mafia 3. Ist ein Open-World-Spiel. Klar, der dritte Teil der Serie, auf den wir jahrelang gewartet haben, nachdem ich da damals in meiner PC-Spielzeit noch Mafia und Mafia 2 gespielt habe, hatten wir das mit Spannung erwartet. Ich weiß auch noch, dass ich wirklich weggeblasen war von der Gamescom-Präsentation. Das sah unfassbar gut aus, als man da durch dieses, ja, so New Orleans ist das, glaube ich, gell? So angelehnt an
New Orleans. New Bordeaux heißt es, aber es ist im Prinzip New Orleans.
Ja, genau. Also es war halt wie New Orleans. Man läuft da als der schwarze Hauptdarsteller durch die Straßen und dann links und rechts waren so Cafés und Bars und dann hörst du halt wirklich so diesen Jazz, wie der da rausläuft und dann geht der in die Bar rein und es war eine unglaublich glatte und gute Präsentation, sah unglaublich gut aus. Naja, ein Jahr später kam dann das Spiel wirklich raus und es hatte ein tolles Setting, es hatte wirklich auch coole Hauptmissionen, aber wenn ich mich an den Cast erinnere, Folge 1716 mit Daniel, Markus und Tim, hast du dankenswerterweise rausgeschrieben. Da weiß ich auch noch, ich habe erst letztens auch mit Daniel nochmal drüber gesprochen, es hatte dann doch nicht so dieses Versprechen ganz halten können, was wir damals angenommen hatten, dass es der Überkracher wird.
Ja, es ist sehr, sehr schade, finde ich, weil wenn du in das Spiel einsteigst, denkst du dir, wow, alles richtig gemacht, eine klasse Atmosphäre, gut inszeniert, ein Soundtrack, der so in die 60er Jahre passt. Original-Soundtrack, ne? Die zeitgenössische Geschichten werden hier in Stuttgart eine Ausstellung über die 60er Jahre in Baden-Württemberg und sozusagen auch mit in der Welt. Und da hat es mich auch wieder dran erinnert. Viele Konflikte, Rassismus als Thema steht eigentlich im Raum. Also der Charakter wird auch angemacht, weil er schwarz ist oder so. Aber das Problem ist, und da beginnt es zerläuft sich. Also sowohl der Rassismus hat eigentlich findet keinen Niederschlag. Also die machen dich vielleicht dumm an, aber du machst die Mission halt trotzdem so, wie du sie machst. Und ich bin nicht so weit im Game bisher vorangekommen, aber schon ich merke, die Missionen, obwohl man sie stealthy, also das ist Daniels Spezialgebiet, oder halt mit Ballern lösen kann, aber die sind halt echt nicht besonders spannend. Die KI ist grottig. Du kannst da, weißt du, so nach dem Motto, ich knall dem einen Gummiknüppel über den Kopf, schlepp den in die Ecke, hol den nächsten, dumm, den nächsten. Das machst du 5-mal. Und dann läufst du in ein Feuergefecht rein, stirbst, kommst an den Anfang der Mission und darfst das Ganze wieder machen.
Und vor allem also musst du es dann nochmal 30-mal machen, weil immer so die Hauptmissionen schalten sich nur frei, wenn du dann für Mafiosi Petro XY irgendwie halt beweisen kannst, dass du würdig bist und 30 Stadtgebiete irgendwie erobert hast. Und dann musst du halt grinden. Und das finde ich bei so einer Art von Spiel einfach unfassbar ungeschickt, da zu sagen, mach doch immer das Gleiche, anstatt die spannenden, geskripteten Story-Missionen zu spielen, die ja durchaus auch dann eine Geschichte erzählen. Und das hat mich total abgeschreckt.
Und man steht halt daneben und sagt, Leute, ihr habt einen interessanten Charakter, unsympathisch, aber irgendwie auch authentisch, kommt aus dem Vietnamkrieg, hat eine schwierige Situation, rutscht da so ein bisschen ab. Warum mit aller Macht und Gewalt so eine Open World langziehen und nicht stattdessen, ja, sie haben bei Mafia 2 auf den Deckel bekommen, dass man in der Open World nicht so viel machen konnte, aber so eine richtig starke, vielleicht ein bisschen lineare Geschichte mit dem Niveau, von mir aus ist es dann nach 10 Stunden erledigt, aber dann bleibt es und denkst dir so, wow, 60er Jahre, New Orleans, Rassismus, Mobkriminalität, die machen das so geschickt am Anfang mit so Rückblenden, wo so ein Kriminologe darüber erzählt, wie der Typ der Stadt geschadet hat, wenn er sich mit dem Mob anlegt und ein Pastor erzählt von der Kindheit und da entsteht so eine richtig gute Story-Exposition Und dann lernst du die Charakter kennen und ihre ganzen Geschichten. Und dann schaltet das Spiel nach, gefühlt in dem Cast, sagt Daniel, glaube ich, so nach 2, 3, 4 Stunden, schaltet's um, bremst dich aus und lässt dich halt in den Standard-Open-World-Kram raus. Und das finde ich, und geriert das dann noch mit Sammelzeug. Und das finde ich einfach so eine vertane Chance. Ist gut, dass es im PlayStation Plus Programm ist. Ich würde jedem empfehlen, spielt den Anfang, solange es euch interessiert, und dann brecht von mir aus ab. Das ist wirklich ein starkes Stück Software am Anfang. Richtig gut. Aber halt wieder ein Grundgameplay, wo man einfach merkt, die hätten halt Material für 10, 20 Stunden und das war's.
Mhm. Sehr schade. Aber wie du gesagt hast, der Anfang lohnt sich auf jeden Fall, den zu spielen. Ich habe nach dem Anfang auch abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, es wird zu grindig, und habe seitdem hoffe ich auf einen Patch, der mir quasi erlaubt, einfach die Story-Kampagne durchzuspielen. Aber ich glaube, der wird jetzt nicht mehr kommen. Leider.
Und das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn die Leute an Assassin's Creed denken und so weiter. Mhm. Die machen das so, du kannst die Hauptkampagne im Prinzip durchspielen, ohne viel von dem Nebenkram zu machen. Ja. Das macht aber Mafia 3 nicht. Bei denen musst du die Nebenmissionen erledigen, damit sich das freischaltet. Und dadurch wirst du eigentlich gezwungen, in diesen Grind zu fallen. Und das ist schade. Also nicht diese Optionalität zu geben, wie viele Open-World-Spiele, die einfach wissen, vielleicht hat jemand keine Lust, 1000 Federn zu sammeln oder 15 Tiere zu jagen. Dann lass den die Hauptgeschichte machen.
Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Titel, Dead by Daylight.
Rat.
Ist ja. Gar nicht so alt, kann ich mich noch dran erinnern. Das kam für die PS4 vor, weiß nicht, letztes Jahr, 2016, glaube ich, hast du aufgeschrieben. Ein Survival-Horror-Multiplayer-Titel, und ich weiß, dass der sehr anvisiert wurde, den ganzen YouTubern, dass die das spielen und sich quasi dabei filmen. Und es ist halt so ein bisschen wie bei Evolve, so 4-1, und es hätte ja ganz gut funktionieren können. Er war auch, glaube ich, für ein paar Wochen irgendwie im Gespräch, aber ist dann auch wahnsinnig schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Böse Zungen behaupten, dass dann einfach kein Geld mehr vom Publisher floss an die YouTuber, dass sie dann sich das nächste Spiel genommen haben. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Titel bleibenden Eindruck hinterlassen hat, obwohl er eben dieses asymmetrische Gameplay, 4 Leute gegen einen Bösewicht, der auch von einem Mensch gesteuert wird, ja durchaus interessant war. Aber wie bei Evolve auch. Irgendwie scheinen diese asymmetrischen Titel nicht so richtig zu greifen.
Naja, sie sind ja auch schwierig. Also wenn man das in einer Gruppe von 5 spielt, das ging ja so bei Evolve, einer hat irgendwie die Arschkarte und muss halt den einen spielen. Mhm. Und das ist das Monster oder hier der Killer. Die machen das schon ganz gut. Also sie haben eine gute Atmosphäre. Du bist sozusagen als Überlebender, es gibt 4 Überlebende unterschiedlichen Typs, die müssen so Generatoren reparieren und die können sich im Prinzip kaum wehren gegen den Killer. Der Killer spielt aus der Ego-Perspektive, die Überlebenden aus der Third Person, und der Killer muss die halt sich im Prinzip niederschlagen.
So ein bisschen wie Jason, dann, oder?
Genau, und dann irgendwo opfern, und dann es entspinnt sich eigentlich ein ganz gutes Katz-und-Maus-Spiel, aber das Problem ist einfach bei dem Spiel, ich habe auch mal reingeguckt, es versucht die Motivation über so Perks und so weiter und freischaltbare, auch hier wieder, ne, wie bei For Honor auch, ein Teil ist frei, den Rest musst du dir kaufen oder halt freischalten, in-game und so weiter und so fort. Auch die versuchen das Game relativ gut zu pflegen, haben auch so Horrorlegenden wie Freddy Krueger und Michael Myers reinbekommen, und das ist schon nicht schlecht, aber sie haben halt im Prinzip nur einen Modus. Und der nutzt sich halt relativ schnell ab. Obwohl die Levels immer zufällig generiert werden, sind es halt doch die gleichen Versatzstücke. Und ich weiß, Freunde von mir haben das viel gespielt. Man kann da sozusagen 4 Freunde gegen einen Online-Killer, wer auch immer, spielen. Oder man spielt den Killer gegen irgendwelche anderen Leute. Oder man macht's in der Gruppe. Aber diese Spiele haben irgendwie eine begrenzte Halbwertszeit, und da fand ich Evolve schon viel intelligenter angelegt, nur hat's halt einfach auch nicht gezündet, und obwohl das viel mehr Möglichkeiten hatte. Und ich glaube, deswegen landet sowas jetzt auch beim PlayStation Plus Programm, so wie wie heißt dieser andere Zombie Wellen-Shooter, der so ein bisschen wie das Valve-Spiel funktioniert, der war auch im PlayStation Plus Programm mal drin, der zweite Teil. Extermination, irgend sowas in die Richtung. Und ich habe immer das Gefühl, wenn die Spiele so eine schlechte Phase haben oder nicht mehr vorankommen, dann schiebt man sie in solche Programme rein, weil das halt Multiplayer-Spiel ist.
Ja, ja, klar. Ich meine, viele, die den Titel vielleicht damals hatten und dachten, na, ich weiß nicht, ob ich mir den kaufen soll, ich weiß nicht, habe ich genügend Leute, die haben jetzt ja wieder die Gelegenheit. Also auch wenn ihr jetzt Bock habt auf Dead by Daylight, dann kommt einfach auf unseren Discord-Server, würde ich sagen. Da haben wir einen Channel Looking for Group. Und dann hier, wer hat PS Plus? Das haben wahrscheinlich die meisten inzwischen, die da bei uns in der Community sind, und dann einfach mal eine Runde ausprobieren. Also genau dafür sind die Titel gemacht und genau dafür gibt's ja auch unseren Discord und die Community. Also wer da Lust hat, kann da, glaube ich, jetzt idealerweise recht günstig reinschauen und findet auch auf jeden Fall Mitspieler und Mitspielerinnen. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen abstoßend, das ist nicht mein Thema.
Vom Ekelfaktor, meinst du so?
Ja, also es ist nicht wirklich schlimm, also es ist jetzt
aber,
nicht
ja, aber es zelebriert so. Diese Todesszenen schon.
Zelebriert diese Killer und das ist sogar für die PlayStation, ist es sogar 2017 rausgekommen, also
Ich glaube Early Access oder so. Die
PC-Version 2016, also wirklich nicht lang. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu dem. Also mich hat das Spiel einfach inhaltlich überhaupt nicht angemacht. Da hat mich Evolve total getriggert mit diesem Setting. Mhm. Aber das Spiel, es ist wirklich schon dieses Survival-Horror at its best mit dem Killer, der die Leute verschleppt, die schreien, die keuchen, die fluchen, die werden aufgespießt und leiden.
Das und, ist schon und mich ja gerade so aus dem Hintergrund. Was? Spiele ich.
Nehme ich, gekauft, shut up and take my money. Und da habe ich mich echt für den Podcast überwinden müssen. Und ja, es ist eine, also da finde ich einfach die Thematik auch nochmal entscheidend. Ich glaube, das Grundprinzip bei einem Science Fiction oder was auch immer hätte mich mehr interessiert als jetzt bei Dead by Daylight.
Genau, aber Evolve, ja, rest in peace.
Rest in peace.
Das nächste Spiel, Wissen ist Macht, ist das komplette Gegenteil, würde ich sagen, von Dead by Daylight. Aber kann man auch zu fünft spielen, genauso wie bei Dead by Daylight, sogar zu sechst. Habe ich hier mit meiner Familie auch ein paar Mal gespielt. Ist ein Titel, Wissen ist Macht, habe ich, glaube ich, schon gesagt, aus dieser Playlink-Serie. Playlink ist ja diese Technologie und dieses Label, was PlayStation eher gesagt gemacht hat, um diese Spiele anzupreisen, bei denen man nicht mehrere Controller seinen Mitspieler und Mitspielerinnen in die Hand drückt, sondern ein Smartphone. Also jeder lädt sich eine App aus dem jeweiligen Store runter, auch von iOS oder Android, und kann dann sich mit der PS4 im lokalen WLAN verbinden. Ist total unproblematisch, funktioniert bei allen Playlink-Spielen recht easy. Du musst halt nur im gleichen WLAN sein. Also wenn du jetzt irgendwie Gästenetzwerk-WLAN hast, dann ist es ein bisschen schwierig, dann musst du dich quasi auch im Gäste-WLAN einloggen. Aber wenn die alle im gleichen Netzwerk sind, dann finden sich diese Geräte und dann wird es quasi zu einem Controller. Und mit einem Touchscreen kann man ja deutlich mehr Dinge anstellen, als nur Knöpfchen drücken. Und das wird bei Wissen ist Macht auch wirklich cool eingesetzt. Es ist ein Quiz-Spiel, so richtig aufgemacht wie so eine wie so eine TV-Sendung mit einem Moderator, der so ein bisschen, weiß ich, ist das Knetfigur oder Pixar-Style, also so eine gerenderte Atmosphäre, die aber auch so ein bisschen so Stop-Animation-Look hat. Wirklich cool. Und der moderiert dich dann da so durch. Du hast dann so verschiedene Wissenskategorien und auch so lustige Sachen, dass du halt deine Mitspieler so ein bisschen ärgern kannst auf dem Bildschirm. Hat mir echt Spaß gemacht. Hast du auch mal ausprobiert? Ist cool, oder?
Ja, also ich konnte es jetzt leider nicht unter Realbedingungen testen, weil ich meine Frau nicht davon überzeugen konnte, das mal mit mir zu spielen. Aber ich habe, es ist ganz nett, es gibt sogar einen Modus, wo man das in einem Hotseat-Modus spielen kann. Also wenn du nicht bei der PlayStation 4 bist, kannst du einfach die App starten und kannst dann das Smartphone einfach weiterreichen. Dann sozusagen, es gibt zwei Teams. Und das fand ich eigentlich eine nette Idee. Da habe ich es mal ausprobiert und habe mir auch nochmal ein bisschen mich drüber informiert. Ich finde es halt ein bisschen flacher als die Bass-Spiele. Also es gab ja zu PlayStation 2 und 3 Zeiten die glorreiche Bass-Serie. Die hatte einen richtig guten Moderator, fand ich, und auch ein bisschen heftigere Fragen. Ich fand die jetzt relativ leicht bei dem, was ich gemacht habe. Aber es ist eine schöne Idee. Also ich finde, dass Sony diese Playlink-Geschichten auch pusht. Die sind ja auch nicht wirklich teuer. Und ich erwarte da fast, dass mal so eine Best-of-Geschichte rauskommt, weil das ist eigentlich optimal für Freunde, die Probleme haben, mit dem Controller umzugehen, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Also wenn du denen sagst, jetzt drück sofort X, dann gucken die dich nur an und was? Oder bei der PlayStation wird's ja noch besser mit Kreis und mit Dreieck. Da gucken die erstmal verständnislos auf den Controller und wieder zurück. Und da ist das Smartphone natürlich schon eine natürliche Eingabemethode und wie du sagst, bietet sich dann auch an. Man kann dann, macht ein Selfie von sich selbst und ruppelt da irgendwas frei und bei Wissen es macht, ist es ja sogar, es geht um Geschwindigkeit und Wissen. Also es kommt auch darauf an, dass du sehr schnell bist. Und deswegen finde ich das gut und ich finde auch gut, dass sie die Playlink-Titel da in das PlayStation Plus-Programm jetzt immer wieder als Bonustitel reinpacken.
Ja, da gehören die auf jeden Fall hin. Was ich cool finde, ist eben auch mit dem Display, wie du es gerade angedeutet hast, man kann seine Gegner so behindern mit so Superaktionen, dass ich dann, das war glaube ich bei dem, oder? Mit so Klebe, dass irgendwie ja, alles genau. Mit Honig ist oder mit so Schleim. Und dann muss man quasi, bevor man, so Wer wird Millionär-mäßig, hast du dann 4 Antwortmöglichkeiten. Und bevor du die drücken kannst, ist dann alles so verschmiert. Und dann musst du die erst frei wischen. Gibt's dann irgendwie auch mit vereist. Dann musst du erst durch eine Eisdecke durch dich boxen und so weiter. Das ist ganz lustig, weil dann eben auch die Zeit gemessen wird. Das heißt, du kannst es vielleicht schneller wissen als dein Mitspieler, aber der muss da halt vielleicht erst irgendwie rubbeln oder du, ja. Und dann geht's halt um Millisekunden auch. Fand ich super lustig, aber es nutzt sich relativ schnell ab insgesamt, dieses Spiel. Also wir haben da 2-3 Partien gespielt. Fanden es auch sehr amüsant, aber dann war schon echt recht schnell eine Ermüdungserscheinung. Das haben so Spiele wie You Don't Know Check zum Beispiel einfach deutlich besser hinbekommen, weil halt das gesamte Konzept einfach so dermaßen viel cleverer war. Und das hier wirkt insgesamt dann zwar schon lustig, aber es wirkt auch so ein bisschen billiger produziert als es gibt noch deutlich schlechtere Quizspiele, keine Frage, aber wir haben es dann auch jetzt nicht mehr wirklich oft gespielt, ehrlich gesagt.
Ja, es sind halt wirklich so günstig produzierte Spiele, die man an einem Abend mal mit ein paar weniger videospielaffinen Freunden reinlegen kann, die jeder ihr Smartphone haben. Und es gibt sogar ein Bundle, habe ich jetzt gesehen, wie ich vermutet hatte, nämlich gerade mit denen Wissen es macht. Hidden Agenda höre ich immer wieder. That's You, das war auch schon im PlayStation Plus Programm und SingStar Celebration. Und ich glaube, wie du sagst, das sind halt kurzweilige Spiele für genau diesen Einsatzzweck und dann haben sie ihr Ding auch erledigt und ich vermute, dass Sony jetzt über die Monate verteilt, besonders wenn die PlayStation 3 und die Vita-Titel rausfallen und sie vielleicht mehr Bonustitel reinpacken wollen, dann werden wir irgendwann den kompletten Katalog haben und sie schieben ja, glaube ich, auch immer mal wieder ein paar neue Sachen nach. Also
ja, die sollen es ruhig weitermachen, das Playlink. Ich finde die Technologie ganz witzig.
Ja, finde ich eine gute Idee und man braucht nicht mal im Endeffekt man braucht nicht mal ein WLAN, also man kann auch das WLAN der PlayStation nutzen, wenn es nötig ist. Finde ich eine gute Lösung. Mhm.
Gut, Here They Lie, ein PSVR-Spiel von 2016. Ich weiß, mir wurde nicht wirklich sehr oft schlecht bei VR-Spielen, aber Here They Lie ist eins davon. Das habe ich auf der Gamescom auf einem Presseevent gespielt und war relativ früh und mir war eine Stunde lang danach noch kotzübel. Also ein Horrorspiel. Und ich hatte das Problem, dass das, also es war von der Atmosphäre gruselig, aber das war gar nicht so das Problem. Aber irgendwie haben sie es nicht hinbekommen, dir ein gutes Gefühl in diesem Spiel zu geben, was die VR-Technologie angeht. Ich meine jetzt wirklich nicht inhaltlich, sondern man konnte irgendwie laufen und seitlich war so ein Wobbel dabei. Also es war instant, war mir kotzübel. Und das war halt in der Vorabversion und ich habe mich seitdem nicht getraut, dieses Spiel, als es dann fertig war, wieder reinzulegen, weil ich immer, wenn ich an diesen Titel denke, wird mir sofort wieder schlecht. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, weil du hast dich getraut, den nochmal auszuprobieren.
Naja, ich habe ihn damals ausprobiert, als ich die VR von einem Freund hier hatte.
Aber die finale Version auch, genau.
Ja. Die Demo war dabei, ne? Mhm. Also nicht die jetzt drinsteht, aber es gab eine Demo auf dieser PlayStation VR Demo-Bundle und genau das Gleiche. Ich konnte den Titel nicht spielen. Ich habe den angemacht, weil ich gedacht habe, okay, Horror ist nicht mein Ding, aber VR und so viel habe ich jetzt nicht hier rumliegen. Ich gucke zumindest mal rein. Ich habe sofort Angstschweiß gehabt, sowohl von der Atmosphäre, einem sehr so knörnigen, schwarz-weiß, Unschärfe. Also atmosphärisch packt dich das Spiel schon ganz gut, aber dir wird halt auch sofort schlecht. Und es war wirklich, also ich weiß nicht, ob das sozusagen System hat, ob die Programmierer einfach gedacht haben, ja, euch wird jetzt schlecht, es ist ein Horrorspiel und euch soll der Angstschweiß runterlaufen. Aber ich bin sowieso empfindlich bei Motion Sickness und das Spiel hat mir sofort den Magen rumgedreht. Also ich habe es relativ schnell abgebrochen, die Demo, ich habe die nicht mal durchgespielt. Und als ich es jetzt im PlayStation Plus Programm gesehen habe, habe ich auch gedacht, so ist ja schön, dass ihr die VR-Titel auch als Bonustitel reinpackt, aber das ist wirklich der wahrscheinlich am unkompatibelste mit dem Massenmarkt, den es gibt an Titeln.
Ja, absolut. Aber das, was ich davon gesehen hat, sah auf jeden Fall so aus, dass man als Horrorfan da seine wahre Freude hat. Also man guckt dann um und es ist alles so ein bisschen wirklich, wie du schon gesagt hast, dieses unscharfe, grisselige. Man kommt sich vor wie in so einem Schwarz-Weiß-Horrorfilm. Und,
Found-Footage.
Ja, so Found-Footage-Style, aber es ist mega unangenehm, in VR da drin zu sein. Und dann kommen noch so Sachen hinzu, dann fängt halt auf einmal an, so Blut von den Wänden runterzulaufen, wenn du so durch den Gang gehst. Also genau das richtige Ding. Wir müssen mal Micha fragen, was der zu Hear the Lie sagt, ob der es nochmal in VR gespielt hat. Können wir vielleicht nächstes Mal nachtragen, aber nee, ich kann es einfach nicht weiterspielen. Das ging einfach nicht. Ihr könnt uns ja berichten, wenn ihr es ausprobiert, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben. Vielleicht ist es ja.
Da wäre ich mir gespannt, ja.
Und mir wird wirklich nicht, ich bin es echt gewohnt mit VR, auch schnelle Spiele, aber irgendwie war da was in diesem Titel, was nicht gut optimiert war, meiner Meinung nach.
Dann kannst du dir vorstellen, wie es mir ging.
Oh Gott, ja. Wenn du eh auf Motion Sickness reagierst, das macht mir sonst gar nichts aus.
Ja.
Na gut, dann ein Titel, der rauskam, als es sicherlich noch keine VR gab für PlayStation, da waren nämlich noch PS3-Zeiten, aber die waren da sicherlich schon dran gearbeitet, aber Bound by Flame ist ein etwas älteres Action-RPG von den Spiders Studio und mehr als dass der Name mir irgendwie bekannt vorkam, wusste ich tatsächlich auch nicht mehr, aber so ein Fantasy-Brawl-Action-Game, oder?
Ja, ein bisschen eleganter ist es schon, muss man sagen. Also Brawl ist es nicht. Es ist schon sehr klassisch, also hat als Story so eine Mischung aus Game of Thrones und Herr der Ringe. Mhm. Es gibt sogar wirklich diese Deathwalker und diese ganzen Geschichten, musste ich schmunzeln. Es ist von dem, was ich gesehen und gelesen habe, Rollenspiele kann man ja nach ein paar Stunden nicht wirklich bewerten, finde ich. Deswegen lese ich mich da immer noch ein bisschen ein. Ein Spiel, das eine relativ interessante Kampfmechanik hat, mit so zwei Kampfstilen, und es wird immer mal wieder so Demon's Souls und so geraucht. Also diese klassische Geschichte, die man ja jetzt wie so Genre-Einteilungen sagt, dass man dieser Typ von Kampfstil, nämlich die Gegner teilen viel aus, man muss vorsichtig sein, man muss taktisch kämpfen, dass das also ein bisschen dran angelegt ist, hat auch relativ knackige Gegner, hat ein interessantes Kampfsystem, das funktioniert, hat auch einen ganz schönen Twist mit so diesem klassischen, der Dämon in deinem Kopf, der dir gute Kräfte gibt, aber dich halt auch immer mit also dir spricht.
Mit Twist, keine Sorge, mit Twist meinst du jetzt nicht, dass irgendwas das erst verraten wird, sondern das ist schon das Setting. Nee,
das ist der Dämon. Setting.
Ja, ja. Hast du gerade das Ende verraten, aber nein. Nein.
Ja. Also so ein bisschen, genau, man ist da gleich drin und dann hat man diesen Dämon im Kopf, der einem irgendwie Kräfte gibt, aber halt auch alles so ein bisschen mitkommentiert. Und das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, finde ich, aber es ist halt einerseits eigentlich die falsche Plattform. Also man merkt schon, dass die PlayStation 3 da fast schon überfordert ist in der Grafik. Ich glaube, da sollte man, wenn das einen interessiert, auf dem PC das spielen. Mhm. Und alles, was ich gelesen habe und auch so jetzt erfahren habe, ist einfach, die Kämpfe können halt doch mal chaotisch werden. Und es bewegt sich halt nicht über die Fantasy-Klischees und über diese ganzen Sachen hinaus. Also sie machen eigentlich aus ihrem Potenzial nicht viel langfristig für Leute, die jetzt wirklich nach so einem Spiel dürsten und sagen, ja, ich habe da nichts auf der Schippe, auf der Halde gerade, der kann da durchaus mal reingucken, aber inzwischen werden wir ja mit so Spielen, die Demon's Souls und Co. entsprechen, Dark Souls-artigen Spielen ja fast überschwemmt. Also nicht übertrieben, aber es kommen ja jetzt allein, was auf der E3 angekündigt wurde, kommen ja ein paar. Es gibt Nioh und so weiter. Also ich glaube, da finden sich, glaube ich, mehr Fans. Und wenn, dann doch lieber auf dem PC. Es hat durchschnittliche bis positive Wertungen bekommen. Ist kein schlechtes Spiel, denke ich, von dem auch, was ich erlebt habe. Spielt sich auch richtig schön fluffig und hat was. Aber auf der PlayStation 3 ist es, ich weiß nicht, ob es damals Erfolg hatte und heute ist es halt ein Spiel, das unter ferner Liefen läuft. Es tut mir ein bisschen leid für das Spiel, weil das eigentlich so ein typisches Double-A Produktion ist und eigentlich kein schlechter PlayStation Plus Titel, aber ich glaube nicht, dass dafür für ein Rollenspiel in der Art ohne jetzt einen berühmten Namen zu haben oder eine ganz starke Besonderheit oder einen legendären Status, da schmeißt keiner mehr seine PS3 an.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es wenigstens auf der PS4 kurz mal runterlädt und testen könnte, wie bei der Xbox, die 360-Spiele, dann vielleicht, aber die PS3 werde ich dafür, glaube ich, jetzt nicht mehr anschließen.
Ja, und die Grafik ist halt echt nicht gut gealtert. Mhm. Man merkt da einfach den Unterschied zwischen PS3 und was so ein PC heute dann noch aus so einem Spiel machen kann. Mhm. Also da haust du ja 1000 Effekte rein und dann sieht es doch noch ganz annehmlich aus. Ne?
Mhm. Apropos Abstauben, die PS Vita kriegt natürlich auch noch Spiele. Noch haben wir ja welche. Draw Slasher, 2013 erschienen von Mass Creation und ist ein Touchscreen Game, was auch für iOS und Android erhältlich ist oder war. Das weiß man bei den App Stores ja auch immer nicht so genau. Und was muss man denn bei Draw Slasher machen? Klingt nach Malen und Slashen.
Ja, also es ist wirklich ein iOS Game. Es kommt nicht mehr im Store vor. Ich habe es nicht mehr gefunden. Gab es aber anscheinend damals und ist ein ganz nettes Spiel mit so einem kleinen Ninja, der zurückkehrt und irgendwie, die nehmen sich selbst auf die Schippe und haben dann irgendwelche Affen-Zombies, die Insel überrannt haben. Und man muss sich da durchschnetzeln, hat im Prinzip wirklich nur den Touchscreen der Vita zu nutzen und kann dann halt so die Laufwege und die Angriffswege mit dem Finger nachzeichnen. Ist eigentlich ein sehr kurzweiliges, nettes Spiel, hat aber so ein paar Entscheidungen, wo man dann ein bisschen mit dem Kopf schütteln muss. Es gibt so Sprungpassagen, die einen in den Wahnsinn treiben. Und auch die Gegnervielfalt hält sich jetzt in Grenzen, obwohl die gar nicht so blöd designt sind. Aber ich finde generell, der Touchscreen der Vita ist jetzt einfach nicht der beste. Und im PlayStation Plus Programm ist es okay, da hat man nichts dafür bezahlt. Wahrscheinlich hat man wie immer für irgendwelche Mobile-Geschichten auf der Vita wieder das Doppelt- und Dreifache bezahlt. Daher war das zu seiner Zeit wahrscheinlich auch nicht besonders erfolgreich. Und ich habe da, glaube ich, mehr Zeit rein versenkt, als ich jetzt geplant hatte, weil ich dann einen Abend wirklich mal da so ein bisschen, man hat so eine Progression, man spielt sich so da durch. Das kann man durchaus mal runterladen, auf die Vita ein bisschen mal anspielen. Ist so eine Bushaltestellen-taugliches Ding. Und wenn man jetzt sagt, ich habe sowieso nur noch in Anführungsstrichen Minispiele auf der Vita, dann ist das durchaus nochmal so ein Ding, warum nicht? Es ist kein grandioses Spiel, aber es ist jetzt auch kein schlechtes.
Okay, bevor wir zum zweiten Vita-Spiel kommen, ich habe Serious Sam tatsächlich unterschlagen. Wie kann ich nur? Serious Sam 3 BFI kam 2011 für die PS3 tatsächlich schon raus, ist ja schon uralt. Und kam, glaube ich, nachher nochmal eine Neuauflage, gell? Aber welche Version ist das jetzt drin? Das ist
die Neuauflage sogar.
Ja, aber ist auch für PS3, oder?
Ja, genau. Hm. Das ist die, oder die Umsetzung oder wie auch immer.
Der HD-Remake war das, glaube ich, schon, genau.
Ja, genau. Und das ist, ja, vielleicht hätten wir auch einfach drüber gehen sollen. Ich hab ja glorreiche Erinnerungen an Serious Sam 1. Das war so damals zu PC-Zeiten ist das rausgekommen und das war neu. Das war Riesenareal, ägyptisch angehaucht. Du kommst da als ein Duke Nukem-Verschnitt mit einer Riesenknarre rein und es stürzen riesige Wellen an Gegnern in einer krassen Grafik auf dich ein. Das wurde auch manchmal als so diese Showcases, weißt du, für Grafikkarten und so benutzt. Deswegen verbinde ich mit dem Namen eigentlich ein positives Gefühl. Aber was die da mit diesem Serious Sam 3 gemacht haben, das war irgendwie aus Langeweile die Grundelemente kaputt, finde ich. Mhm. Also Serious Sam hat immer von diesen riesigen Arealen und von einer guten Grafik mit so einem richtig arcadigen Shooter-Feeling gelebt. Und jetzt ist es so ein realistisches Szenario, wo man rumrennt, Missionen hat, irgendwie dunkle Abschnitte mit Taschenlampe und verwinkelten Gängen manchmal. Ab und zu öffnet sich das Spiel auch mal wieder, aber bis man mal so eine richtig große Waffe in der Hand hat, dauert es zu lang. Die Sprüche sind immer noch ganz cool und das Dauergeballer mit verrückten Gegnern funktioniert auch, aber auch hier wieder auf der PS3 halt in einer grottigen Grafik. Ja. Und mit matschigen Texturen und mit Levels, mit Ladezeiten im Level. Also so alles, wo du denkst, lass doch sowas bitte auf dem PC. ich weiß, manchmal kommen nicht in den Genuss, ich vielleicht jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber muss man solche Dinger aus dem Grab rausziehen und auf die PS3 portieren? Ich weiß es nicht. Also das war für mich so ein Spiel, wo ich sag, sie hätten es beim ersten Teil vielleicht einfach lassen sollen und vielleicht noch beim zweiten von mir aus, aber unnötig. Schade. Und das kann man sich echt den Download eigentlich fast sparen. Ja.
Ja. Gut, dann haben wir noch ein Vita. Ich kann da auch nichts zu sagen. Also Serious Sam habe ich auch den ersten. Danach habe ich es irgendwie auch aufgegeben. Hat mich dann auch tatsächlich verloren. Space Hulk für die Vita 2013 erschienen, ist ein Rundenstrategiespiel und ja, für die Vita im Warhammer-Universum, soweit ich weiß, vor 40K, gell?
Ja, genau, in dem Science-Fiction-Universum und man spielt natürlich die berühmten Blood Angels, also die Space Marines, diese Kästen da mit ihrem ganzen Ehrenkodex und drumherum. Ist eigentlich wirklich eine tolle Atmosphäre. Das ist basiert auf einem Brettspiel, von dem es dann in den 90er Jahren eine PC-Umsetzung gab.
Also da gibt's ein sehr schönes vom Rollenspiel zum Brettspiel zum Videospiel. Genau.
Nee, Brettspiel, Rollenspiel, also Brettspiel, Computerspiel und dann modernes Remake.
Ja, aber so ich meine, jetzt das Original Warhammer 40K ist ja quasi auch so ein
Tabletop. Ja, oh Gott, ja, noch Tabletop, ja, natürlich. Ja, Tabletop, Brettspiel, PC-Spiel und jetzt ist es auf der Vita gelandet, was an sich ein Riesenkuriosum ist. Es gibt ja auf der Vita Spiele wie XCOM oder jetzt auch Space Hulk, wo ich mir immer denke, wer ist auf die verrückte Idee gekommen, solche Spiele in diese kleine Maschine zu pressen. Mhm. Und es ist ja, deswegen, ich finde es ja irgendwie sympathisch. Das ist so der Wahnsinn in der Hosentasche, weil dieses Spiel eignet sich überhaupt nicht dafür. Es ist wirklich, es ist ein Rundenstrategiespiel mit kleinen Texten, mit etwas, was man wirklich auf dem großen Bildschirm spielen möchte, wo auch schön ist, wenn da eine SSD oder irgendein schneller Prozessor dahinter ist, dass die ganzen Züge auch schnell ablaufen. Wir hatten das Thema ja mal bei XCOM auch jetzt, XCOM 2 auf der PlayStation. Und das ist Wahnsinn. Also es ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Es gibt zu dem Original von 93 einen sehr interessanten Stay Forever Podcast mit Gunnar Lott. Der hat das damals gespielt, Folge 33. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, weil es so diese ganzen den ganzen Kontext ein bisschen mitgibt und man kommt im All als Space Marines ist man in Schande gefallen und muss ein großes Raumschiff zurückerobern, das von Gene Stealers, das sind so die Zerg des Warhammer Universums gefühlt überrannt haben damals und das muss man Stück für Stück sich zurückholen und wie gesagt, atmosphärisch passt das Spiel, gibt's auch für iOS und PC. Aber man merkt richtig, wie die Vita an allen Enden, Ecken und Enden nicht mehr klarkommt mit dem Spiel. Also riesige Ladezeiten, bis sich die Space Marines bewegen. Die sind schon schwerfällige Typen. Ruckelt das Spiel so vor sich hin. Also es ist wirklich es ist fast, wenn Kafka ein PlayStation Vita Spiel machen würde. So. Wirklich irre. Deswegen ladet's runter, guckt's euch an. Es ist einfach mal der Wahnsinn in Vita Form. Aber das Spiel an sich ist gar nicht so schlecht. Es ist wirklich so XCOM in extrem engen Gängen. Man muss, und das Einzige, wo man dann wirklich durchdrehen kann, ist nämlich das, es ist ja ein Brettspiel, also hat man Würfelglück. Und das ist so dieses klassische, der Typ steht 10 Zentimeter vor dir, du hast einen Flammenwerfer, du triffst nicht. Ja, was und du kannst dir echt die Würfel anzeigen lassen. Also das ist, die nehmen das schon sehr ernst mit der Brettspielvorlage. Und es gibt sogar einen Multiplayer, wo das war auch, das ist sozusagen die Brettspielidee, dass jemand den Gene Stealer spielt, so Masse und Schnelligkeit und die anderen sind die hochgerüsteten Space Marines. Also selbst den Wahnsinn haben sie umgesetzt. Ich habe das Spiel auch schon mal auf dem iPad gespielt, da läuft's flüssiger, hat aber immer noch diese Behäbigkeit. Also ich find's irgendwie ein irres Spiel, deswegen will ich da eigentlich nicht so drüber lästern. Es ist ein bisschen sinnlos, aber manchmal muss man halt Wahnsinn auf dieser Konsole machen.
Witzig. Also wie gesagt, wenn ihr für das Spiel euch interessiert, hört euch die Stay Forever Folge an. Liebe Grüße an die Kollegen. Habe ich auch gehört, fand ich auch sehr spannend zuzuhören, aber auf der Vita werde ich mir das wirklich nicht geben. Also das ist, glaube ich, echt die falsche Konsole dafür. Aber das war halt das, was im Programm diesen Monat zu haben ist. Und damit sind wir auch schon am Ende, lieber Attila.
Genau.
Wir haben alles besprochen, was hier auf diesem Buffet kredenzt wurde. Wir sind schon wieder sehr gespannt auf nächsten Monat und mir bleibt eigentlich nur wieder zu sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Vorarbeit und deine Mitarbeit und Recherche bei diesem Thema. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Ja, ich danke für die Einladung.
Und du bist natürlich der Games Curator, auch wenn du gerade vielleicht ein bisschen weniger Zeit dafür hast, aber zumindest auf Twitter sollte man dir folgen, um zumindest auch einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, was nächsten Monat wieder hier im Podcast passiert.
Genau, und damit ich mehr Follower habe und auch noch deinen Sohn überzeuge, werde ich jetzt demnächst auch wieder twittern, welche Fortnite-Packages es doch bei Amazon Prime gibt. Also dementsprechend bleibt am Ball, lasst euch erinnern, für die klassischen PlayStation Plus und Xbox Games with Gold Programme, ladet die Sachen runter, wenn ihr die Programme habt, es sind immer mal wieder ein paar Perlen dabei. Das muss man schon sagen. Und dann hört schön fleißig Insert Moin. Dann wisst ihr auch, wo ihr euch den Frust sparen könnt, weil ich mich da schon mal durchgespielt habe. Ja, soweit, so gut. Schön. Und dann schauen wir mal.
Dann hören wir uns morgen wieder an dieser Stelle und wir hören uns nächste Woche, in 4 Wochen.
Genau, was es dann für uns alles Schönes im nächsten Monat gibt.
Tschüss.
Tschüss.